Hey und herzlich willkommen beim Klimaschutz-Podcast zum Thema Bitcoin. Ich bin Jan und als Teil einer kleinen dezentralen Gruppe von Klimaschützern möchten wir euch dieses sehr komplexe Thema und dessen Potenzial für eine nachhaltigere Zukunft einmal vorstellen. Wir sind davon überzeugt, dass wir nicht nur das Klima schützen, sondern auch unsere Gesellschaft zum Positiven verändern können, indem wir das ändern, was unser soziales Zusammenleben als Gesellschaft durch die Arbeitsteilung erst ermöglicht hat. Eine Änderung unseres Geldes. Bitcoin. Ja. Ist leider überhaupt nicht so leicht greifbar auf den ersten Blick. Es ist viel mehr als nur eine technologische Weiterentwicklung, eine neue Form des Geldes, sondern bewirkt in seiner Konsequenz auch eine fundamentale Änderung unseres Verhaltens, und zwar zum Positiven. Für uns selbst, für unsere Familie, aber auch im Umgang mit der Natur und den natürlichen Ressourcen. Aber bevor das hier jetzt zu esoterisch klingt, lass mich vorab eins klarstellen. Ich rede nicht von wilden Verschwörungen oder dass der Staat abgeschafft werden muss oder solchen Blödsinn. Ich rede davon, dass alles zusammenhängt. Dein Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit, wenn du in die Zukunft und das Klima für deine Kinder und Enkel denkst. Ich rede vom Gefühl, dass du einfach weißt, irgendwas hier ist fundamental falsch in unserer Gesellschaft. Ich meine zum Beispiel, dass jedes Produkt in unseren Märkten durchschnittlich 6 Länder besucht hat, bevor es zu uns kommt. Ich meine, Globalisierung ist ja toll, aber dass zum Beispiel Fahrräder von Amerika aus nach China verschickt werden, nur um dort die Sticker drauf zu kleben, weil das günstiger ist, sowas ist doch eine Umweltsünde sondergleichen. Und ja, du siehst den Überkonsum in der Welt. Das billige Plastikzeug, was in die Kaufläden gespült wird und ich habe keine Ahnung, wer das jemals benutzen oder kaufen soll. Oder ja, dieser ganze Fast-Fashion-Wahn. Und du weißt, dass es so einfach nicht weitergehen kann mit unserer Wegwerfgesellschaft. Im Klimaspace heißt es immer Trust the Science. Und ich gehe da total mit. Ich bin selber Naturwissenschaftler und ich sehe, dass da eine riesige Klimakatastrophe auf uns zusteuert. Aber ich sehe da 2 gewaltige Grundprobleme. Zum einen, dass die Menschen quasi nur lineare Prozesse in ihrem Leben beobachten, vor allem zeitliche Dimensionen. Und exponentielle Prozesse, ja, liegen einfach außerhalb unserer, ich nenne es mal, Erfahrungskompetenz. Und das zweite große Problem ist, dass wir egoistisch sind. Und ich meine das jetzt komplett wertfrei, aber wir leben heute und jetzt und nur die Gegenwart ist real. Und daher ist die Klimapolitik genauso aufgebaut, wie sie ist. Ich meine, beim Klimaschutz geht es immer um Ressourcenschonung und Verteilungsfragen und man appelliert und hofft, dass sich die Menschen schon für das moralisch Richtige entscheiden. Aber nicht für kurzfristige, sondern für langfristige Lösungen einsetzen, die auch mal eine Weile gegen ihre eigenen Interessen gehen. Aber all das sind politische und gesellschaftlich-moralische Ziele, die kaum individuelle Anreize bieten. Von Verbot, Verzicht oder Verlust zu sprechen, ja, darauf hat natürlich niemand Lust. Es wird über Carbon Credits geredet und über Umweltabgaben. Und überspitzt gesagt geht es darum, die Menschheit quasi vor den Menschen selbst zu schützen, damit wir die Klimakrise so gut es geht abdämpfen können. Und in dieser Konsequenz heißt es vor allem eins: zunehmende Kontrolle. Und Klimaschutz ist wichtig, versteht mich da nicht falsch. Aber wie Lynn Alden in ihrem Buch Broken Money ausdrückt, kann Politik die Dinge nur temporär und lokal verändern. Und nur Technologien können global und permanent die Gesellschaft verändern. Und heute möchte ich euch diese Technologie einmal vorstellen. Nein, es sind keine CO2-Staubsaugermasken für Mensch, Tier oder Fabrik. Es ist noch wesentlich effizienter. Es ist Bitcoin. Wer hätte es gedacht? Aber keine Angst. Bitcoin, dieses Magic Internet Money, wie es genannt wird, wurde schon in hunderten Podcasts und Büchern vorgestellt. Hier versuchen wir weniger zu erklären, was eine Kryptowährung ist oder was Bitcoin selbst ist, sondern fokussieren uns auf diese gesellschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen, die diese neue Technologie mit sich bringt. Wir möchten euch den Use Case von Bitcoin näherbringen und die Probleme aufzeigen, die es löst. Und obwohl das Bitcoin-Netzwerk an sich schon einen stetig größeren Einfluss für den Klimaschutz darstellt, spielt es seine großen Vorteile erst in zweiter und dritter Ordnung so richtig aus. Also los! Wake up, Neo. Follow the White Rabbit. Lass mich dir einen Weg aufzeigen, der den Klimaschutzgedanken mit dem egoistisch-menschlichen Verhalten komplett vereint. Man quasi proaktiv aufgrund seiner Anreizstrukturen automatisch Klimaschutz betreibt. Und zwar auch diejenigen, die den menschengemachten Klimawandel leugnen. Und da Bitcoin so komplex und interdisziplinär ist, fangen wir doch vielleicht mit dem Thema Adoption von disruptiven Technologien an. Und an dieser Stelle wird es schon interessant. Denn Bitcoin ist keine Firma mit schönem PR-Material. Es ist auch kein Produkt und auch kein Schneeballsystem, was nur funktioniert, solange es neue Mitglieder einwirbt. Bitcoin ist nur ein Protokoll, ein Netzwerkprotokoll, an dem jeder weltweit teilnehmen kann, um zu handeln oder genauer gesagt, um Werte auszutauschen. Und das schon seit über 15 Jahren. Es ist die Weiterentwicklung, der technologische Fortschritt eines der wichtigsten Werkzeuge, die die Menschen erfunden haben, des Geldes. Denn Geld ist es, was unabhängig und überall auf der Welt in allen Kulturen immer wieder zügig entsteht, um Kooperation zwischen Menschen zu ermöglichen, die man nicht kennt und denen man durch Geld auch nicht vertrauen muss. Egal ob Muschelperlen in Westafrika, Reihsteine auf pazifischen Inseln oder klassisch als Edelmetall wie Gold oder Pokémon-Karten auf dem Pausenhof oder Zigaretten im Gefängnis. Wobei ich gehört habe, dass Zigaretten wohl durch Ramennudeln abgelöst wurden. Naja. Aber eigentlich ist es auch genau mein Punkt. Alles hat seine Zeit und wenn etwas Besseres daherkommt, was bessere Eigenschaften aufweist oder Funktionen erfüllt, dann wird es sich durchsetzen. Das ist Adoption von technologischer Evolution. Und diese Adoptionen verlaufen meist wellenartig. Anfangs sehr langsam und beschleunigen sich zunehmend, nicht zuletzt durch den Netzwerkeffekt. Und eine der letzten großen Adoptionen war das Internet. Würde man Bitcoin mit dem Internet vergleichen, dann ist Bitcoins übrigens kein Internetbrowser oder Betriebssystem wie Windows, sondern TCP/IP, das zugrunde liegende Netzwerk selbst. Und wir befinden uns vielleicht gerade im Jahre 1997 und die meisten Leute fragen sich, ja, aber für was ist der Use Case von diesem Internet? Wieso soll ich horrende Summen an Internetanschlussgebühren zahlen, um ein Modem zu kaufen, um mich mit diesem einzuwählen, wenn ich zeitlich auch nicht mal mehr telefonieren kann, nur um jetzt Briefe digital von dem Computer zu empfangen, von den paar Leuten, die auch diese Unkosten auf sich nehmen. Total useless. Internet? Nein, danke. Oder denkt an die Adoption von Autos. Ja klar, ich kaufe mir ein sündhaft teures, mechanisch komplexes, klappernd und stinkendes Fahrgestell, wo ich nicht mal weiß, wo ich Kraftstoff herbekommen soll und vermutlich alle 40 Kilometer reparieren müsste, weil die Feldwege, aka Straßen, viel zu unwegsam sind. Autos? Nein, danke. Ich bleibe lieber beim Pferd. Oder Elektrizität? Na klar, für teures Geld lasse ich mir kilometerlang Leitungen durch die Ländereien legen und im Haus meine schönen Wände aufreißen, nur um abends ein künstliches Licht im Wohnzimmer zu haben. Nein, danke. Kerzen tun es doch auch. Okay, ich glaube, ich habe den Punkt so langsam klar gemacht. Aber was hat das jetzt mit Bitcoin zu tun? Naja, zum einen, dass sich die neue Technologie noch im alten System bewegt und ihre Vorteile noch gar nicht richtig ausspielen kann. Und zum anderen, dass vor allem das alte System diese Technologie noch gar nicht verstanden hat. Aber eine Sache muss man unbedingt noch erwähnen. Es gibt zwei Arten von Adoption. Optionale und ich nenne es jetzt mal essentielle. Du kannst einige neue Technologien einfach sehr lange nicht beachten und sagen, ach, diese E-Mail oder dieses iPhone, das setze ich eh nicht durch. Und auch wenn du, ich nenne es mal, in der alten Welt bleibst, wird sich die Welt um dich herum verändern. Und es gibt ein schönes Zitat von der US-amerikanischen Schriftstellerin und Philosophin Ayn Rand, die sagte, "You are free to ignore reality, but you cannot ignore the consequences of ignoring reality." Aber es gibt noch eine zweite Art von technologischer Disruption, bei denen du keine Wahl hast, ob du sie in dein Leben integrierst. Und zwar von Dingen wie dem Schwarzpulver. Und hier mal ein kleiner Funfact an dieser Stelle. Wusstest du, dass Schwarzpulver über Jahrhunderte nur in der chinesischen Medizin eingesetzt wurde? Hättest du dich also damals bei den chinesischen Medizinern über Schwarzpulver informiert, hätten sie gesagt, naja, ist ja ganz nett, aber so ein richtiger Use Case dafür, den gibt es eigentlich nicht. Und damit kommen wir doch jetzt mal zum Use Case von Bitcoin. Vor allem, wenn wir mal rausgehen aus unserer westeuropäischen Bubble und Infrastruktur und etwas globaler denken, dann ermöglicht Bitcoin die finanzielle Emanzipation aller Menschen weltweit. Die Freiheit vor staatlicher Unterdrückung in Autokratien und zum Schutz der Menschenrechte, vor allem das Recht auf Privatbesitz. Es gibt unzählige Geschichten, allen voran von der Human Rights Foundation, wie zum Beispiel junge Afghaninnen durch Bitcoin sich vor der Unterdrückung durch die Taliban oder auch ihren Männern schützen können und unabhängig werden oder mit Blick auf Afrika, wo die Bitcoin-Adoption am höchsten ist. Dort gibt es kein funktionierendes Bankensystem. Manche können sich ja nicht mal ausweisen, also wie überhaupt ein Bankkonto eröffnen. Und genau dort beginnt die Geschichte. Klar benutzt man dort auch Bargeld, so wie hier in der westlichen Welt, aber dort gibt es kein Renten- oder Sozialsystem wie hier. Und wenn du zum Arbeiten zum Beispiel dein Dorf verlässt, aber gerne deinen Eltern oder jüngeren Geschwistern zu Hause unterstützen möchtest, was, wenn dann niemand ein Bankkonto hat? Genau, man sucht sich ein besseres Werkzeug als Bargeld. Und so wird und wurde viel mit Prepaid-Guthaben gehandelt, denn das Handy ist dort weit verbreitet, auch wenn manchmal mehrere Leute zusammen ein Handy nutzen. Und auch wenn es nicht so bekannt ist, aber für Bitcoin braucht man nicht zwingend eine Internetverbindung. Ein Mobilfunknetz reicht. Und daher schreitet die Bitcoin-Adoption im globalen Süden zunehmend voran. Denn es wird dort vor allem als Zahlungsmittel verwendet. Und da kommen wir zum ersten großen Use Case. Wenn Prepaid-Anbieter wie M-Pesa in Afrika doch so gut funktionieren, wieso benötige ich jetzt dieses Bitcoin? Naja, weil die Konzerne, die dahinter stehen, bei M-Pesa übrigens die kenianische Mobilfunkfirma Safricon, die mit Vodafone kooperiert, sich, eine Entschädigung für ihre Mühen abknapsen. Und gehen wir mal einen Schritt weiter. Remittances. Also wenn die Leute sogar außerhalb des Landes arbeiten, in Amerika zum Beispiel, aber Geld zurück an ihre Familie in ihr Heimatland senden wollen, dann gibt es dafür Unternehmen wie zum Beispiel MoneyGram oder Western Union. Die nehmen dann Größenordnungen von ca. 5-20% und eine Woche später kann dann zum Beispiel die Mutter sich aufmachen, stundenlang in die nächste Stadt fahren und hoffentlich den Rest des gesendeten Geldes in ihre Landeswährung abholen und sich wieder auf den Heimweg machen. Das ist der Status quo. Und das bedeutet nicht nur eine unheimlich hohe Energie- und Zeitaufwand, aber wenn man sich vergegenwärtigt, dass 2023 ca. 860 Milliarden US-Dollar an Familien in Heimatländer verschickt wurden, vor allem übrigens nach Indien, Mexiko, China, die Philippinen und nach Ägypten, dann erkennt man schnell, dass Einsparungen bei den Transaktionskosten von ca. 20% mal eben über 150 Milliarden Dollar im Jahr bedeutet. Übrigens sind einige Staaten dringend auf dieses Geld angewiesen und machen einen erheblichen Teil ihres Bruttoinlandsprodukts aus. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass El Salvador, ein kleines Land in Mittelamerika, 2021 Bitcoin als erstes Land zur zweiten Landeswährung neben dem Dollar erhoben hat. Adoption, wohin man sieht, aber in den Medien liest man davon nichts. Ich meine, die Medien schrieben in der Vergangenheit immer und immer wieder über Bitcoin, ja, aber es verbraucht so viel Strom wie ganze Länder, andere Kryptowährungen verbrauchen vergleichsweise dazu gar keinen Strom und ja, Greenpeace US hat sogar eine Kampagne gestartet, Change the Code. Aber die Sinnhaftigkeit dahinter und der Use Case, der bleibt ihnen verborgen. Aber auch wenn Deutschland in Sachen Glasfaserausbau eher noch als Neuland bezeichnet werden kann, danke Kohl, sind wir finanztechnisch bestens ausgestattet mit einem guten Banken- und Finanzdienstleistersystem. Aber was ist denn nun der Use Case in der westlichen Welt für dieses magische Internetgeld? Geschweige denn, was kann der Bitcoin für den Klimaschutz tun? Vor allem, wenn ich doch gerade gesagt habe, dass es so viel Strom verbraucht. Keine Angst. Weder das hier in den Stromverbrauch noch ausgiebig und werden später lernen, dass es sogar durchweg positiv ist, denn so kann das Bitcoin-Netzwerk vor allem als Energietransformationstreiber wirken und den Ausbau von erneuerbaren Energien sogar zusätzlich ökonomisch fördern und vor allem die Stromnetze stabilisieren. Denn es besitzt die besten Eigenschaften, die sich ein Stromnetzbetreiber vorstellen kann. Es kann nicht nur große Mengen an Strom verbrauchen, man kann diesen Verbrauch auch in Millisekunden beliebig ein- und ausschalten. Man kann es sich vielleicht mit einer kleinen Analogie so vorstellen. Man kauft ein, man kocht und man isst, um übrigens auch die Energie aus den Lebensmitteln für sich zu nutzen. Und wenn man satt ist, dann geht vielleicht noch ein kleiner Nachtisch. Aber wenn Oma mal wieder viel zu viel aufgetischt hat oder der Nachwuchs die Hälfte auf den Boden verteilt, dann landet die Energie aus den Lebensmitteln im Müll. Und diese Energie bleibt ungenutzt. Es ist Überschussenergie. Und jetzt kommt das Bitcoin-Netzwerk und sagt, hey, kann ich die Reste vielleicht noch haben? Ich könnte dir daraus wieder monetäre Energie machen, die du zu einem späteren Zeitpunkt wieder benutzen kannst, um Lebensmittel zu kaufen. Und dafür unterstützt du mein weltweit dezentrales Netzwerk. Auf dem Papier steht dann auch die Bilanz der ganzen Lebensmittel. Und dann hört man, hey, dieses Bitcoin nimmt uns unser ganzes Essen weg. Wie gesagt, wir machen eine ganze Folge dazu und schauen es uns genau an. Aber ich weiß, dass einen als Klimaschützer dieses erstmal konträr erscheint. Daher spoilere ich kurz und behaupte, Bitcoin nimmt niemanden Strom weg, da der ökonomische Anreiz dahinter immer darauf abzielt, den günstigsten Strom zu benutzen. Vor allem nicht in Europa mit seinen hohen Energiepreisen. Und dieses Bitcoin-Mining ist komplett ortsagnostisch. Die Bitcoin-Mining-Geräte kann man und werden weltweit aufgestellt, wo es den günstigsten Strom gibt. Und welcher Strom ist das? Natürlich Überschussstrom aus erneuerbaren Energien. oder gestrandeter Strom, also Strom, der von niemandem genutzt wird. Aber klar, dieser Strom wird vom Bitcoin-Netzwerk verbraucht und steht deshalb folgerichtig so auf dem Papier. Wobei, anstatt verbraucht, könnten wir auch umgewandelt sagen, da Energie nie verbraucht wird. Und worauf ich hinaus will, ist nicht, den Bitcoin-Stromverbrauch schönzureden, aber die Tatsache, dass die Mining-Geräte, also diese spezialisierten Computer, verlustfrei Strom in Wärme umwandeln. Und diese Wärme kann problemlos genutzt werden. Also überall, wo man aus Strom Wärme macht, könnten Bitcoin-Miner eingesetzt werden. Und auch hier gibt es gerade Innovation ohne Ende. Innovation und Evolution ist das Gleiche. Beides sind Adaptionen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und Wärme wird einfach überall benötigt. Zum Beispiel in Fabrikhallen oder in Hallenbädern oder in Wohnungen. Ja, richtig gehört. Diese Industrie bildet sich gerade, die diese Lösung anbietet. Vielleicht wirst du in ein paar Jahren blöd angeguckt, wenn du sagst, dass du deine Gartenlaube oder Ferienwohnung noch mit herkömmlich elektrischen Heizkörpern benutzt. Oder was wäre, wenn irgendwann Klimaanlagen in Zügen durch Bitcoin-Miner ersetzt werden, weil sie viel wirtschaftlicher sind. Und ja, man kann Wärme auch in Kälte umwandeln. Zum Beispiel durch Adsorptionskühlung. So, und hier mal wieder ein Funfact am Rande. Wenn Bitcoin nie bekannt geworden wäre und nur zwei Computer-Cracks mit ihren PCs Bitcoin meinen würden, gäbe es heute die gleiche Menge an Bitcoin. Denn die Ausschüttung neuer Bitcoins ist nicht an die Leistung, sondern einzig an die Zeit gebunden. Deswegen wird die Blockchain auch richtig als Timechain bezeichnet. Denn wir brauchen zwingend eine zeitliche Ordnung, in der die Änderung der Bilanz im Ledger eingetragen wird. Und eigentlich wollte ich ja zum Use Case für uns in Europa kommen. Aber es ist einfach jedes Mal mindblowing, wenn ich darüber nachdenke, dass diese Bitcoin-Miner überall auf der Welt nach dem günstigsten Strom suchen. Und das ist zum Beispiel Strom, der neben der Erdölförderung im absoluten Nirgendwo anfällt. Und daneben Erdöl auch kleine Mengen Erdgas anfallen, kann man die durch Gasgeneratoren in Strom umwandeln und benutzen. Und ja, weil aufgrund des Bitcoin-Minings es sich endlich wirtschaftlich rentiert, kann man zum Beispiel im ländlichen Afrika kleine Wasserkraftwerke bauen. Denn da die ansässige Bevölkerung viel zu wenig Strombedarf hat, rentierte sich so ein Vorhaben überhaupt nicht. Aber jetzt kann, und vor allem nachts, der Strom für das Mining benutzt werden, wenn die Bevölkerung ihn nicht benötigt. Und so wird Infrastruktur und damit Wohlstand erschaffen. Und dazu verlinke ich euch auch noch ein paar Videos und Artikel in den Shownotes. Schaut es euch unbedingt mal an. Okay, Use Case für Europäer. Wie erkläre ich das? Geld ist die Wurzel allen Übels, heißt es so schön. Überall gibt es politische Debatten, wie man es anders machen müsste, aber alles ist unserem Geldsystem nachgelagert. Also lass uns doch mal über diese Wurzel unserer Gesellschaft sprechen. Aber was weißt du eigentlich über Geld? Ich meine, wie sollen wir Bitcoin überhaupt bewerten und ob es eine bessere Form des Geldes sein kann, als zum Beispiel der Euro, wenn man nur weiß, dass man ja, sich halt einfach darauf geeinigt hat, im Euroraum die gleichen bunten Papierchen zum Handeln zu benutzen, um es mal ein wenig ketzerisch auszudrücken. Unser Geld muss drei Funktionen erfüllen. Erstens, es muss als Rechnungseinheit genutzt werden können. Und da sehe ich weder beim Euro noch beim Bitcoin Probleme. Für die, die es nicht wissen, ein Bitcoin kann man in 100 Millionen Untereinheiten teilen, den sogenannten Satoshis. Funktion Nummer 2. Man muss es als Zahlungsmittel benutzen können. Und gut, Euro ist eh klar, aber wie schon erwähnt, in Afrika oder auch in anderen inflationsgeplagten Ländern wird Bitcoin bereits als Zahlungsmittel verwendet. Und die letzte Funktion, es muss als Wertspeicher fungieren. Und genau diese Wertspeicherfunktion, diese Eigenschaft, die müssen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Denn der Wert von Geld, also in unserem Fall der Euro, wird ausgedrückt in einem Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt, basiert auf Angebot und Nachfrage. Okay. Aber eines wird vergessen, denn Geld ist keine physikalische Größe. Ich meine, wenn ich jetzt sage, draußen sind es 35 Grad, dann beziehe ich mich nicht nur auf die Lufttemperatur, sondern setze sie ins Verhältnis zum Gefrierpunkt von Wasser. Es drückt also eigentlich keine Zahl, sondern ein Verhältnis aus. Und dieser Zusammenhang drückte vor 2000 Jahren genau das gleiche aus wie heute. Beim Geld ist es schwieriger, denn auch wenn Preise für Dinge generell schwanken, also ein Liter Milch vielleicht irgendwo 80 Cent im Angebot, woanders vielleicht 1,30 Euro kosten oder so, dann ist es nicht über einen längeren Zeitraum konstant. Ich meine, hätte ein Brötchen im Jahr 1970 40 Cent gekostet, hätte man gesagt, Wucher, das kann man doch nicht verlangen. Und ja, heute denkt man sich, oh wow, tolles Angebot. Aber wieso ist das eigentlich so? Naja, es hängt alles mit der zugrunde liegenden Geldmenge zusammen. Denn die Notenbank kann nicht nur Geld drucken, sie tut es auch. Auch wenn der Großteil davon digital in die Welt kommt. Und schaut man sich zum Beispiel die Geldmenge M2 an, dann gab es zur Einführung des Euros im Jahr 2000 gerundet 4 Billionen Euro. Und im Jahr 2020 waren das bereits 14 Billionen Euro. Also die dreieinhalbfache Menge. Das heißt, dass wenn du dein Geld gespart und unter das Kopfkissen gelegt hast oder hättest, dann wäre dein Anteil bezogen auf den Gesamtanteil um das dreieinhalbfache entwertet worden. Also jeder Euro von damals ist heute keine 30 Cent mehr wert. In 20 Jahren. Also ich sehe da die Funktion eines Geldspeichers überhaupt nicht gegeben. Und wenn das Geld kaputt ist in seiner Funktion als Geldspeicher, dann wird alles andere zu Geld. Immobilien oder ja, Betongold, wie es so schön genannt wird, wurden vor allem in der Niedrigzinsphase der letzten Jahre quasi als Wertspeicher zweckentfremdet, da sie begrenzt sind. Grundstücke kann man einfach nicht drucken. Der Gedanke hinter dem Euro und die Vision, die Europäer sich mehr als Gemeinschaft zu identifizieren, als großes Friedensprojekt, ist eine super Sache. Aber die Architektur des Euros, der Maastrichter Vertrag, weist mir da einige gravierende Schlupflöcher auf. Im Maastrichter Vertrag steht zum Beispiel, dass die Staatsverschuldung der EU-Länder maximal 60% betragen darf. Und ja, die mittlere Staatsverschuldung der EU-Länder liegt aktuell bei rund 90%. Spitzenreiter ist Griechenlands mit 173%, dicht gefolgt von Italien mit 142%. Dahinter kommen Spanien, Portugal und Frankreich. Deutschland liegt durch die Schuldenbremse bei nur 66%, aber reißt auch hier dieses Ziel. Und die Fiskalpolitik zwischen grob Nord- und Südeuropa war schon immer fundamental unterschiedlich. Ich meine, könnt ihr euch noch an den Italienurlaub erinnern vor der Einführung des Euros? 1000 Lire waren damals umgerechnet eine D-Mark. Und damit möchte ich klar machen, dass die südeuropäischen Länder eine lange Vergangenheit mit inflationären Währungen haben. Ja, aber sind sie jetzt so viel ärmer als die Deutschen? Naja, wenn man die Vermögen der Nettohaushalte vergleicht, dann sieht man, dass das durchschnittliche Vermögen zwischen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Italien oder Spanien mehr oder weniger ähnlich ist. Ja gut, im Mittel. Aber was entscheidend ist, ist das Medianvermögen. Und tja, dann sieht das Ganze anders aus. Denn der Italiener ist fast doppelt so vermögend wie der Deutsche. Und die Spanier und Franzosen sind ähnlich gut dabei. War dir das bewusst? Es sagt also, dass der durchschnittliche Deutsche nur halb so vermögend ist wie der durchschnittliche Italiener. Und genau das ist die Ungleichheit in der Verteilung, also die Schere aus Arm und Reich. Und die ist in Deutschland doppelt so stark. Aber wieso stehen die Italiener jetzt so gut da? Ja, wir Deutschen haben nur eine Wohneigentumsquote von knapp 50% und bilden damit das Schlusslicht im europäischen Ranking. In Südeuropa sind es zwischen 73-80%. Und natürlich gibt es viele Gründe, warum die Zahl hier so niedrig ist. Also zum Beispiel, dass nach dem Zweiten Weltkrieg der Immobilienbestand stark beschädigt oder zerstört wurde. Und dass gerade in der DDR es als verpönt galt, sich privaten Immobilienbesitz anzueignen. Und durch den Wohnungsbaumangel wurde der Mietwohnungsbau flächendeckend gefördert. Aber da gäbe es noch was, die Aktionärsquote. Also wie viele Menschen in der Bevölkerung Aktien besitzen. In den Niederlanden sind es rund 30% der Bevölkerung. Großbritannien 15% und in Deutschland so 6-7%. Und ich weiß, die Engländer sind nicht in der EU. Aber auch dort ist das Median-Nettovermögen der Haushalte doppelt so hoch wie bei uns. Worauf ich einfach hinaus möchte, ist, dass Deutschland die Inflation quasi härter trifft, da sie unbekümmerter mit Geld umgehen, da sie sich in den letzten Jahrzehnten in falsche Sicherheit gewogen haben und sie in meinen Augen einfach zu wenig Ahnung haben vom Geldsystem. Sie haben keine Aktien und kein Wohneigentum. Sie parken ihr Geld einfach auf dem Sparbuch. Und nochmal kurz zum Maastrichter Vertrag. Dort steht auch die Schuldenregel, die besagt, dass das gesamtstaatliche Finanzierungsdefizit eines Mitgliedstaats maximal 3% des Bruttoinlandsprodukts betragen darf. Außer es gibt natürlich höhere Gewalt, irgendwelche Krisen und In diesen absoluten Ausnahmefällen kann man sogenannte Sondervermögen machen. Und jetzt möchte ich mal kurz ein paar Sätze von der Internetseite des Bundesrechnungshofs zitieren. 29 Sondervermögen gibt es zurzeit auf Bundesebene. Die ältesten stammen noch aus den 1950er Jahren. Die jüngsten wurden im vergangenen Jahr eingerichtet. Hierzu zählen beispielsweise das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr und der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in der Finanzkrise von 200 Milliarden Euro. Sondervermögen haben in der Haushaltswirtschaft des Bundes eine erhebliche Bedeutung. Ihr finanzieller Umfang beträgt insgesamt rund 869 Milliarden Euro alleine für die aktuell bestehenden größeren Sondervermögen. Allerdings ist nur rund ein Zehntel der größeren Sondervermögen werthaltig. Der weit überwiegende Teil ist kreditfinanziert. Das Verschuldungspotenzial der Sondervermögen lag Ende 2022 bei rund 522 Milliarden Euro. Das ist das rund Fünffache der im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 ausgewiesenen Kreditaufnahme. In der Gesamtschau ist es deshalb zutreffender, von Sonderschulden als von Sondervermögen zu sprechen. Die tatsächliche Nettokreditaufnahme ist unter Einbeziehung der Sondervermögen demnach auch deutlich höher als die im Bundeshaushalt ausgewiesene Nettokreditaufnahme. Zitat Ende. Kreditfinanziert, weil ja aktuell Leitzinsen von ja um die 4%. Ja, lass mal Hände heben. Wer glaubt, dass wir in Zukunft weniger Geld drucken werden? Und wer glaubt, dass wir in Zukunft mehr Geld drucken werden? Genau, das denke ich auch, dass es nicht lange bei den aktuell 14 Billionen bleibt. Auch wenn natürlich der Bundeshaushalt Deutschlands jetzt nicht konkret mit der Befugnis über die Europäische Zentralbank zu tun hat. Aber die Tendenz kennt nur eine Richtung, zunehmend inflationär. Und auch diese Tendenz kippt irgendwann von einem linearen Zusammenhang in einen exponentiellen. Und muss ich an dieser Stelle eigentlich erwähnen, dass wir ständig unser Lineal ändern zum Messen der Inflation? Der Warenkorbindex wird ständig neu berechnet und gewichtet. Bei der letzten Änderung wurden übrigens überraschend die Ausgaben für Wohnung, Wasser, Strom und auch Brennstoffe geringer gewichtet. Kann aber auch alles nur reiner Zufall sein. Ja, okay, lassen wir mal das Thema, sonst habe ich schon langsam selber das Gefühl, hier geht es um eine Verschwörung. Wer mehr über die Zusammenhänge von Geldschöpfung, Schulden und Wirtschaftswachstum lernen will, der sollte sich unbedingt mal die Doku Ökonomia von Carmen Losmann ansehen. Er ist bestimmt in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken zu finden. Und dort heißt es am Ende, für steigendes Wirtschaftswachstum ist eine ständige Ausweitung an Verschuldung notwendig. Das bedeutet eigentlich nur eins, die Inflation wird immer weiter zunehmen. Der Häusermarkt wird sich weiter verschlimmern und die Banken werden weiter zocken, bis sie der Steuerzahler rettet. Und genau in der Stunde der Finanzkrise tauchte Bitcoin auf. 2008 wurde das White Paper veröffentlicht und Anfang 2009 ist das Netzwerk gestartet. Und im Grunde gehört Bitcoin der Occupy Wall Street Bewegung an. Denn Bitcoin macht diesem Finanzwahnsinn ein Ende. Aller Gewinne werden privatisiert, Verluste werden sozialisiert. Damit ist jetzt Schluss. Und auch heute sind noch die Nachwehen der Finanzkrise von 2008 gut zu erkennen. In Europa nahm die Arbeitslosigkeit zu, der Wohlstand bekam einen Dämpfer und viele Menschen spürten die Auswirkungen. Und wozu führte das? Ja, zu einem Erstarken von nationalen Bewegungen innerhalb der EU-Länder wie Italien, Frankreich und natürlich Deutschland, aber auch außerhalb, wie zum Beispiel Brasilien, weil die Menschen unzufriedener wurden mit dem aktuellen politischen Kurs. Aber es liegt gar nicht an der Politik. Das Problem liegt ein Stockwerk tiefer, im Maschinenraum. Es liegt am Geldsystem selbst. Im Moment leben wir also in einem inflationären Geldsystem, in dem Zentralbanken auf Knopfdruck neues Geld aus dem Nichts erschaffen können. Daher nennt man das auch Fiat-System, vom lateinischen Fiat für es werde. Es werde Geld. Und durch dieses System können Akteure, die näher an dieser Zentralbank hängen, wie Banken und große Unternehmen, leichter Kredite bekommen und es kommt automatisch zu einer Umverteilung des Kapitals. Und das Ganze nennt sich Cantillon-Effekt und wurde vom gleichnamigen Herrn schon im 18. Jahrhundert beschrieben. Und genau das ist der Grund, weswegen Menschen, die nicht kreditwürdig sind, immer weiter verarmen und Menschen, die ihr Geld in Kapitalmärkten speichern, am Ende immer reicher werden. Es sind zwei Enden eines gleichen Systems. Geld macht Geld, macht Geld. Und unser Wirtschaftssystem braucht den Wachstum. Und dieser Wachstum bedeutet mehr Ressourceneinsatz und wirkt sich katastrophal auf die Umwelt aus. Denn der Wachstum in einem inflationären Geldsystem darf nie zu einem Ende kommen, da sonst das ganze System kollabiert. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten mit endlichen Ressourcen einfach nicht möglich ist. Auch die Pflanzen, die Tiere oder der Mensch selbst hört irgendwann auf zu wachsen. Und Ja, wenn etwas weiter wächst, dann ist es vermutlich Krebs. Demgegenüber steht Bitcoin. Und Bitcoin ist im Prinzip nur eine Spartechnologie, die, ja, wie Gold, nur bessere Eigenschaften hat. Früher wurde Gold benutzt, doch im Zeitalter von Telekommunikation brauchte man schnellere Zahlungskanäle und zwischen der Transaktion der Ware und dem eigentlichen Begleichen dieser Transaktion mit Gold, also einem physischen Gut, was transportiert werden musste, kam es zu einem zeitlichen Abstand, der nur durch einen zwischenzeitlichen Kredit zu lösen war. Die Umlaufgeschwindigkeit von Gold war schlichtweg zu langsam. Und Bitcoin ist im Prinzip wie Gold ein eher deflationäres System. Und es wird nicht mehr die Luxusuhren, Autos oder Anlageimmobilien an Wert gewinnen, denn sie verlieren gemessen oder bemessen an Bitcoin immer weiter an Wert. Heißt, der Konsum und die Nachfrage danach sinkt, denn die Wertspeicherung liegt nicht mehr darin, als Immobilienhai sich das 20. Mehrfamilienhaus unter den Nagel zu reißen und die junge Familie finanziell auszustechen, sondern wieder im Geld selber. Durch Sparen reich werden quasi. Endlich konnte die schwäbische Hausfrau wieder gut schlafen. Denn in unserem jetzigen System ist es das finanziell Sinnvollste, so schnell und so viel Schulden wie möglich zu machen. Also für Anlageobjekte, nicht zum Konsum natürlich. Aber ja, das sind die Anreizstrukturen. Geld macht Geld. Und es ist ein Privileg geworden, Schulden machen zu dürfen. Und wie krank ist das denn? Und durch die Schulden machen gibt es weiter Inflation. Und das Geld entwertet noch schneller und noch schneller. Es ist ein sich selbst verstärkender Regelkreis. Und Bitcoin krempelt das Ganze um und belohnt die, die langfristig Bitcoin halten und sparen. Und man fängt an, sich genau zu überlegen, ob einem das Konsumgut es wert ist, dafür seine Bitcoin herzugeben. Im aktuellen System werden die Reichen immer reicher. Ja, weil sie Schulden machen können und weil sie nicht Geld, sondern in Anlageobjekten sparen. Und so wird die Ungleichverteilung zunehmend schlechter. Die Schere zwischen Arm und Reich wächst. Gegen die Reichen lässt es sich leicht schießen und behaupten, ja, lass doch mal die Reichen höher besteuern. Aber im Grunde können die dafür nichts. Es ist der zugrunde liegende Cantillon-Effekt. Es sind die Anreizstrukturen und die ganz normalen ökonomischen Regeln, nach denen jeder spielt. Es liegt nicht am Spieler, es liegt am Spiel. Im deflationären Bitcoin-System ist das jetzt anders. Man sieht schon, dass Bitcoin einen abnehmenden Gini-Koeffizienten hat. Also mit der Zeit kommt es zu einer immer gerechteren Verteilung und die Schere zwischen Arm und Reich geht wieder zusammen. Man könnte sich jetzt fragen, ja, aber was, wenn jetzt jeder einfach darauf wartet, dass sein Geld mehr wird? Naja, der Punkt ist, wir werden nicht aufhören zu konsumieren, denn jeder muss was essen, neue Klamotten kaufen und wird auch irgendwann sich ein Auto leisten oder auf Reisen gehen. Und ich glaube, dass diese Wertsteigerung oder ja, eigentlich spreche ich ja von Werterhaltung in diesem System, auch ein Equilibrium findet, sich also Gleichgewicht einstellt zwischen dieser ja, Wertsteigerung und dem deflationären technologischen Fortschritt, der die Preise automatisch in Richtung ihrer Produktionskosten fallen lässt. Und dadurch bleibt diese Wertsteigerung aber bei den Menschen selbst und nicht bei irgendwelchen Banken, Zockerbanden oder Immobilienkonzernen. Und diese Anreize werden automatisch mit dem Klimaschutz vereinbarer. Denn ja, wir fangen an und kaufen weniger und dafür hochwertiger. Es ist nicht das, worauf wir hinaus wollen. Weg von diesen Billig-T-Shirts hin zu guter Qualität, die nicht nur nachhaltig, sondern auch ja, langlebig sind. Und auf einmal macht einfach alles wieder Sinn. Wenn Arbeit sich langfristig lohnt und man nicht einfach so immer reicher wird. Und als ich das verstanden habe, konnte ich wieder positiver in die Zukunft denken. Und auch diese Hilflosigkeit ist verschwunden. Es führt wieder zu Aktionismus. Zum Beispiel einen Brief an die EU-Kommission zu schreiben oder seine Gedanken in einem Podcast zu teilen. Also lass mich das nochmal zusammenfassen. Ich behaupte, dass ein deflationäres Geld langfristig zu folgenden Auswirkungen führt. Der Wert speichert sich wieder im Geld selbst und nicht in den Gütern oder Assets, die man damit kaufen kann, ab. Dadurch würden zum Beispiel Immobilien nicht mehr als Anlageobjekte genutzt und womöglich ja jahrelang ungenutzt nur als Renditeobjekt behandelt, die nicht mal bewohnt werden, damit man sie im Originalzustand wieder verkaufen kann. Sie werden ihr monetäres Premium, wie es heißt, verlieren und Wohnraum wird wieder viel erschwinglicher. Deine Mietpreise würden somit mit der Zeit sogar sinken und nicht steigen. Und ja, auch Luxusuhren oder Autos, einfach jede Anlageform würde letztendlich verglichen zum Geld auf die Dauer an Wert verlieren und nicht steigen, sodass ja, die Nachfrage zurückgeht. Durch diesen Wegfall dieses Cantillon-Effekts würde die Finanzbranche erheblich schrumpfen und arbeiten würde sich wieder mehr lohnen, vor allem für die aktuell unterbezahlten Handwerker und Dienstleister. Und man müsste sein Geld auch nicht mehr risikoreich in Unternehmen stecken, um zumindest irgendwie der Inflation entgegenzuwirken. Und das Geld selbst würde mit der Zeit an Wert gewinnen. Und man wird sich jeden Konsum gut überlegen. Und genau das ist in meinen Augen der größte Klimaschutz. Weil es dieses egoistische, menschliche Verhalten mit dem Klimaschutz wieder vereinbar macht. Oder automatisch diesen Klimaschutz generiert, weil wir unseren Konsum runterfahren. Und neben diesem Klimaschutz gibt es noch andere Aspekte, die ich unbedingt noch weiter aufzählen möchte. Und das sind meiner Meinung nach zum Beispiel nicht nur, dass die Menschen wieder eine niedrigere Zeitpräferenz entwickeln würden und ja, langfristig planen, sie würden sich auch besser um sich selber kümmern, zum Beispiel um ihre Gesundheit. Und dadurch, dass der ansonsten inflationäre Kaufkraftverlust wegfällt, kann man viel optimistischer und sicherer an die Zukunft denken. Und der allmähliche Mehrwert würde einem selbst zugutekommen, anstatt bei den wohlhabenden Menschen, die es sich leisten können, ihr Geld zügig und am besten mit viel günstigen Krediten in Anlageobjekten zu parken, die mit der Zeit steigen. Und dadurch, dass das Sparen belohnt wird und nicht die Güter, in die man es umwandelt, wird sich die Ungleichverteilung der Vermögen auch wieder reduzieren. Oder anders ausgedrückt, die Schere zwischen Arm und Reich geht wieder weiter zusammen. Jeder kann den Wert seiner geleisteten Arbeit langfristig speichern und aufgrund dieses deflationären Technologiefortschritts könnten wir zu einer zufriedeneren Gesellschaft zusammenwachsen. Durch diese strukturelle finanzielle Sicherheit wäre die Familienplanung auch zunehmend wieder früher und hätte massive positive Auswirkungen auf die Demografie. Und ja, auch dieses Thema ist ein komplettes Rabbit Hole für sich. Auch die Altersarmut würde automatisch zurückgehen, wenn wir nicht über unsere Verhältnisse leben. Denn aktuell sind die Renten auf Gedeih und Verderb des inflationären Geldsystems ausgeliefert und rutschen in den Wohlstandsverlust. Und wenn wir das durch Inflation aufgezwungene Hamsterrad, in das wir gesteckt wurden, hinter uns gelassen haben, vor allem bei den Haushalten mit schwachem Einkommen, ja, dann wird uns nicht nur der Stress der Zukunftsangst genommen oder der Stress des knappen Zeitmanagements, sondern auch die steigende Belastung, die damit einhergeht. Und wir haben nicht nur mehr Zeit für uns und unsere Gesundheit, sondern auch, um wieder mehr sozial uns in der Gesellschaft zu engagieren, in Vereinen oder Ehrenämter. Aber allen voran auch wieder mehr Zeit für die Familie selbst, die Erziehung unserer Kinder und die Pflege unserer Eltern. Auch würde man sich vermutlich ja, öfter außerschulisch weiterbilden und neue Dinge wie Sprachen erlernen. Und historisch gesehen liefen natürliche Adoptionen von Geld, wie zum Beispiel Gold, immer wie folgt ab. Erst war es nur ein Sammelobjekt. Und Jahrhunderte später wurde es durch die Weitergabe als Erbstücke zu einem Wertspeicher. Wieder einige Jahrhunderte später wurde es zu einem Zahlungsmittel, indem man angefangen hat, es umzuprägen in Münzen, um das Handeln zu erleichtern. Und irgendwann hat man alle Waren nur noch in Gold ausgewiesen. Und Bitcoins Adoption ist gerade auf dem Weg, von einem Sammelobjekt zu einem Wertspeicher zu werden. Vor allem, da jetzt Anfang 2024 gleich 11 Bitcoin-ETFs, also börsengehandelte Fonds, zugelassen wurden. Es ist also gerade vollständig in unserem jetzigen Finanzsystem angekommen. Der Bitcoin trägt jetzt Nadelstreifen und Krawatte, heißt der Titel eines kürzlich erschienenen Artikels von Ijoma Mangold in der Zeit. Und eins ist absolut klar, er ist gekommen, um zu bleiben. Seit Einführung des Euros hat der Euro gegenüber Gold übrigens um ca. 87% an Wert verloren. Ich drücke es einfach nochmal anders aus. Hättest du im Jahr 2000 für knapp 100.000 Euro Gold gekauft, könntest du es heute einfach wieder zurücktauschen an Euro und dir dann ein Familienhaus für 750.000 Euro kaufen. Aber was ich sagen wollte ist, mit Bitcoin haben wir zum ersten Mal echte Knappheit erzeugt. Und das sogar digital. Und vor allem nehmen wir den Menschen mit seinen Unzulänglichkeiten wieder komplett aus der Gleichung. Im Klimaspace heißt es Trust the Science, im Bitcoin-Space Trust the Math. Und ja, irgendwie hätte man sich ja auch denken können, dass die Verbesserung des Geldsystems aus dem Internet selbst kommen musste. Und Bitcoin war nicht einfach da. Es hat mehrere Jahrzehnte gedauert und mehrere Anläufe gebraucht, bis es funktioniert hat. Aber ja, hier soll es nur um die Basics gehen und um die Änderung des Geldsystems, das, wie es quasi das Klima von alleine rettet. Einfach, ja, weil die Anreizstrukturen des Systems selbst wieder komplett in Einklang mit dem menschlichen Verhalten stehen. Lasst uns endlich aufhören, über unsere Verhältnisse zu leben und durch Verschuldung die Last auf zukünftige Generationen abzuwälzen. Es lastet doch heute schon genug auf uns. Wir müssen das System grundlegend ändern. Im Kern. Und natürlich ist ein deflationäres Geldsystem nicht perfekt und darüber müssen wir auch debattieren. Aber es ist ein ehrlicherer Umgang miteinander. Wir können nicht auf jedes Problem mit neuem Geld aus dem Nichts antworten. Es wird immer Konjunkturzyklen mit ihren Boom- und Bust-Phasen geben. Aber wir müssen ehrlich mit den Krisenzeiten umgehen und sie zulassen und als Bevölkerung solidarisch zusammenstehen, anstatt aus Angst vor Unruhen in der Bevölkerung oder gegebenenfalls politischem Führungswechsel die Schmerzen mit einer Geldmengenerhöhung zu lindern. Denn wir kreieren nur eine noch viel größere Blase und sie wird platzen. Lasst uns von der Politik keine schmerzlindernden Sondervermögen mehr verschreiben. Lasst uns Therapie machen, die es wirklich braucht, um langfristig gesund zu bleiben, der zukünftigen Generation gegenüber sowie unserem Planeten. So, Schluss für heute. Ich hoffe, euch hat dieser Einblick in die Welt des Bitcoins gefallen und ich hoffe, ihr lasst diese Gedanken noch lange auf euch wirken. Und natürlich musste ich einige Dinge stark vereinfachen. Und bitte hinterfragt alle meine Aussagen und überprüft sie auf Richtigkeit. Denn der Leitspruch von Bitcoin heißt: Do your own research und don't trust, verify. Also bitte, lest euch ein in die Geschichte des Geldes, studiert Spieltheorie, Physik, Computerwissenschaften, Wirtschaft und Geldpolitik. Study Bitcoin. Und schaut auch gerne mal in die Shownotes und joint unserer Telegram-Gruppe, um noch mehr darüber zu erfahren. Think long term, think positive. Euer Jan von Bitcoiners for Future.